Deutschlandfunk, der Tag.
Jubelnde Menschen im Gazastreifen am Montagabend, das haben wir lange nicht mehr gesehen. Die Nachricht von einer Waffenruhe verbreitete sich wie ein Lauffeuer und die Hoffnung war groß, dass es diesmal aber klappt mit einem Abkommen zwischen Israel und der Hamas. Und nur wenige Stunden später, alle Freude verflogen, die Kriegsparteien gehen einen Schritt aufeinander zu und dann wieder zwei zurück. Wer blockiert und wer hintertreibt da gerade die Bemühungen um einen Frieden? Und vor allem, ist all das Gerede von einer Waffenruhe nicht zynisch angesichts des israelischen Vorrückens in der Grenzstadt Rafah? Antworten gleich von unserem Reporter vor Ort in Tel Aviv. Und unser zweites Thema steckt ebenfalls voller Fragezeichen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping reist gerade durch Europa und wir hören gleich, wie man einander misstrauen und trotzdem miteinander Geschäfte machen kann, was Taiwan mit dem Kosovo zu tun hat und wo China in Europa die dicksten Freunde hat. Das ist der Tag am Dienstag, 7. Mai 2024. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin und herzlich willkommen. Die Lage im Nahen Osten ist gerade so volatil, dass wir gar nicht so sehr auf die jetzt aktuellen Schlagzeilen eingehen wollen, denn sie könnten in ein paar Stunden schon wieder überholt sein. Positiv gesprochen nehmen die Verhandlungen in diesen Tagen gerade richtig Fahrt auf zwischen der Regierung Netanyahu und der radikal-islamischen Hamas. Unklar ist nur, ob und was am Ende dabei herauskommt. Und alle, die das beobachten, haben ein bisschen Schnappatmung, weil so viele Verhandlungsvorschläge kursieren. Mal kommen sie von israelischer, dann wieder von palästinensischer Seite. Und natürlich spielen auch noch die Vermittlerstaaten eine große Rolle. Ägypten, Katar, die USA. Erste Frage also an unseren Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Was sind jetzt die entscheidenden Knackpunkte?
Also man kann nur sagen, dass in den letzten Stunden ziemlich heftig verhandelt wurde. Auch die USA waren zum Beispiel dabei. William Burns, der CIA-Chef, hat gestern auch nochmal mit Katar gesprochen, mit der ägyptischen Seite. Dann gab es offenbar einen Vorschlag, zu dem gestern Abend dann überraschend die Hamas gesagt hat, ja, dem können wir zustimmen. Israel hat das dann zurückgewiesen. Erst hieß es, naja, das sei doch mehr oder weniger das, was Israel schon eigentlich bewilligt hatte. Israel sagt jetzt andererseits, nein, das ist was anderes. Die Fragen, um die es da geht, das sind immer die gleichen. Da kommt es ja nur auf die Details an. Einerseits geht es darum, wie lange soll eine Waffenruhe dauern, wie viele Geiseln kommen frei, wie viele palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen kommen frei, können Menschen im Gazastreifen wieder zurück in den Norden, da sind ja viele geflohen, weil das Gebiet da völlig zerstört ist und weil es da heftige Kampfhandlungen gibt und wenn ja, wie viele können zurück und wie weit ist der Rückzug der israelischen Truppen dann und wie lange soll das dauern. Offenbar gibt es da jetzt doch keinen Konsens am Ende und das wurde am Ende nochmal ganz stark dadurch betont, dass Israel am Abend noch beschlossen hat, wir beschließen jetzt, dass die Bodenoffensive, die wir vorbereitet haben, jetzt losgeht und dass auch die Kampfhandlungen dann begonnen haben. Die Bodentruppen sind jetzt schon vorgerückt in Rafah und wir sind mittendrin.
Okay, also du hast die wichtigsten Komponenten gerade noch einmal genannt. Worauf beide Seiten sich grob einigen können, ist der Austausch von Geiseln auf der einen versus palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen auf der anderen Seite und der Wunsch nach einer Waffenruhe auf beiden Seiten. Wenn da Einigkeit herrscht, woran hakt es dann jetzt im Moment?
Na, es kommt dann schon auf die Details an. Also zum Beispiel, welche palästinensischen Gefangenen werden freigelassen? Hier ist immer das Wort von Leuten mit Blut an den Händen, also die aus israelischer Sicht Terroristen sind und auch entsprechende Verurteilungen haben in der Regel. Das ist das eine. Und dann ist die Frage natürlich, wie lange soll die Waffenruhe halten? Die Hamas hat lange gefordert, Israel müsse die Kampfhandlungen ganz einstellen. Israel sagt immer wieder, ja, wir halten die Kampfhandlungen an, aber es geht danach weiter. Das ist natürlich auch eine schwierige Verhandlungsposition, wenn man einerseits sagt, wir möchten jetzt Geiseln zurück, haben. Andererseits, wir möchten euch, liebe Hamas, weiterhin zerschlagen und zerstören. Das hat natürlich die Verhandlungen wahrscheinlich auch erschwert. Fest steht, es ist jetzt nicht dazu gekommen. Auch im Vorfeld schon hatte die Hamas immer wieder auch Raketen abgeschossen auf Israel. Da gab es einen Angriff jetzt vom Wochenende auf den Grenzübergang Kerem Shalom. Da sind 4 Soldaten auf israelischer Seite gestorben. Das ist schon alles heftig und die Verhandlungen wurden eben durch solche Aktionen dann auch immer wieder erschwert. Und am Ende, muss man sagen, sind sie jetzt für den Moment erstmal gescheitert.
Das ist ja wie so ein Monopoly-Spiel im Moment, auch wenn man das so vergleichen darf in dieser ernsten Lage. Wer ist gerade oben auf? Siehst du einen entscheidenden Punkt, auch einen Player, einen Vermittler, auf den es besonders jetzt ankommt in diesen Stunden, hätte ich fast gesagt?
Also ich glaube, mehr als Monopoly, wenn man in diesem Spielbild bleiben will, das ist zwar ein bisschen pervers, aber ja, würde ich sagen, ist es Schwarzer Peter. Also es geht darum, tatsächlich den Ball immer jeweils der anderen Seite zuzuschieben. Und gestern Abend lag er dann eben im Feld von Netanyahu. Nachdem die Meldung kam, die Hamas hat zugestimmt, war die Hoffnung doch groß. In Rafah gab es schon Freudentänze. Jetzt endlich haben wir eine Waffenruhe. Und dann kam relativ schnell der Beschluss im Kriegskabinett, nein, wir machen das nicht. Also da hat jetzt sozusagen Israel sich mal quergelegt, nachdem man lange auch immer gesagt hat, nein, es scheitert an der Hamas, der Ball liegt im Feld der Hamas. Also das ging in den letzten Wochen, eigentlich Monaten hin und her. Und jetzt ist das wieder so. Jetzt hat Israel diesen Beschluss, die Bodenoffensive zu beginnen, damit verbunden, dass man sagt, ja, aber wir schicken jetzt trotzdem eine Delegation zu den Gesprächen. Da weiß man nicht, was für ein Mandat hat die überhaupt? Hat die überhaupt jetzt die Vollmacht, auch wieder über einen neuen Deal zu verhandeln? Oder ist das vor allem nur Symbolpolitik? Also tatsächlich geht die Offensive jetzt weiter und tatsächlich haben die Länder, die versuchen Einfluss zu nehmen, also allen voran die USA auf Israel, aber auch Katar und Ägypten auf die Hamas, haben offenbar nicht so weit durchdringen können, dass der Deal zustande kommt. Und das ist natürlich für die humanitäre Lage im Gazastreifen eine Katastrophe.
Dieses Bild des Schwarze-Peter-Spiels, das hat mir persönlich jetzt gerade sehr weitergeholfen, um so ein Gefühl für die Lage gerade zu bekommen vor Ort. Siehst du eine der beiden Seiten, Jerusalem oder die Hamas, im Moment auf Augenhöhe? Hat eine der beiden Kriegsparteien derzeit bessere oder schlechtere Karten?
Naja, die Hamas ist schon sehr unter Druck, dadurch, dass Israel mit einer sehr starken Armee im Gazastreifen drin ist. Auf der anderen Seite ist das auch für Israel alles andere als ein leichter Einsatz. Das ist Häuserkampf, der jetzt auch in Rafah droht. Dabei werden wahrscheinlich auch Soldaten sterben, dabei wird es viele zivile Opfer geben. Die Hamas hat in den letzten Wochen und Monaten immer wieder natürlich gespielt mit dem Druck auf Israel wegen der humanitären Lage. Der hat sich ja sehr verstärkt. Das sehen wir in den Protesten, die es in den USA an den Universitäten gibt und an dem, was auch aus deutscher Sicht kommt. Zum Beispiel hat Annalena Baerbock, die Außenministerin, gesagt, wenn die Bodenoffensive kommt, dann ist das eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Also in diesem Zustand sind wir jetzt. Das hat nicht dazu geführt, dass tatsächlich Israel jetzt davon abhält, von der Bodenoffensive oder davon Abstand nimmt. Ich finde es schwer zu sagen, wer da jetzt die Oberhand hat. Es geht einfach auch um unterschiedliche Ziele. Israel hat das Ziel, die Sicherheit wiederherzustellen für die Menschen im Land nach dem Terrorangriff der Hamas, dafür zu sorgen, dass die Hamas ihre militärischen Fähigkeiten im Gazastreifen verliert. Ziel ist auch noch, Geiseln zu befreien, obwohl von denen wahrscheinlich viele nicht mehr am Leben sein werden. Bei der Hamas geht es um viel existenziellere Dinge. Da geht es am Ende darum, politisch irgendwie zu überleben und weiterhin im Gazastreifen was zu sagen zu haben. Aber Israel hat natürlich etwas dagegen.
Dann kommen wir mal auf die Bodenoffensive in Rafah zu sprechen. Jan-Christoph, würdest du sagen, da gehen ja auch die Meinungen auseinander, dass diese Offensive, die Bodenoffensive der israelischen Armee auf Rafah im Süden des Gazastreifens längst begonnen hat?
Das würde ich sagen, ja. Es gab heute Stimmen heute Morgen von den Seiten der USA. Da hat man gesagt, die Bodenoffensive habe noch nicht begonnen. Ich glaube, da war so ein bisschen auch der Wunschvater des Gedanken, weil man immer noch hofft, naja, vor dieser Bodenoffensive, die man jetzt einfach noch nicht verkündet, noch eine Chance zu haben für Verhandlungen und für ein Abwenden dessen, was jetzt passiert und für eine Waffenruhe. Aber tatsächlich würde ich sagen, die Bodenoffensive ist im Gange. Das hat gestern begonnen mit der Evakuierung des Ostteils von Rafah. Da machen sich jetzt ja Zehntausende Menschen auf den Weg und versuchen irgendwie sichere Gebiete zu erreichen. Und das ist gestern auch schon dann weitergegangen mit ersten Luftangriffen. Die hat es in den letzten Wochen schon gegeben. Gestern hatten sie nach meinem Eindruck das Ziel, auch die Bevölkerung wegzutreiben aus bestimmten Gebieten und dann jetzt eben auch Bodentruppen, die direkt vorgerückt sind. Es gibt jetzt Bilder und Meldungen, dass die israelischen Streitkräfte auch den Grenzübergang nach Ägypten in Rafah übernommen haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Da sieht man auch, worum es auch geht, neben der Zerschlagung der Hamas. Es geht natürlich auch darum, den Gazastreifen zu kontrollieren. Und da ist die Grenze wichtig, über die vermutlich in den letzten Jahren viele Waffen gekommen sind, die Hamas auch dann eben genutzt haben und weiter nutzen in diesem Kampf. Also da geht es natürlich auch um Kontrolle dieses Gebiets. Und das läuft gerade. Die Bodentruppen sind im Einsatz. Und das wird jetzt immer weiter fortgesetzt. Ich erwarte, dass es jetzt natürlich weitere Evakuierungsanordnungen gibt oder Menschen aus weiteren Gebieten der Stadt Rafah vertrieben werden und dass dann die Bodentruppen weiter vorrücken. Das Problem ist eben nur, in Rafah, da haben bisher 1,3 Millionen Menschen Schutz gesucht. Die müssen jetzt irgendwo hin und die humanitäre Lage, die könnte sich wirklich total verschlechtern jetzt.
Auf die sogenannte Evakuierung kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Du hast schon die Bedeutung Rafahs gerade auch für Israels Armee erklärt mit dem Stichwort Grenzübergang an der Stelle im Süden des Gazastreifens. Aber das ist jetzt nicht der einzige Grund. Warum ist Rafah für Israel so wichtig strategisch?
Naja, zunächst mal ist das wirklich der letzte Ballungsraum im Gazastreifen, in dem Israel mit Bodentruppen noch nicht war. Und wenn das Ziel ist, natürlich die Hamas überall, wo sie in Gaza ist, und das ist überall, zu zerschlagen, zu zerstören, ihr die militärischen Fähigkeiten zu nehmen, dann muss man, das leuchtet auch mir strategisch ein, da rein. Und zwar hat man in den letzten Kriegsmonaten gelernt, das reicht nicht einfach nur mit Luftschlägen. Es gibt auch da wahrscheinlich ein Tunnelsystem. Die ersten Tunnel hat man jetzt offenbar schon gefunden. Auch da gibt es diese Terrorinfrastruktur, von der die israelischen Streitkräfte immer sprechen und die man auch da zerstören will. Und es gibt dort auch noch aktive Bataillone, wie das dann genannt wird. 4 sollen es sein, also tausende Hamas-Kämpfer, die eben in Rafah sind und Widerstand leisten und eben im Krieg sind mit den israelischen Streitkräften. Und das ist ein Gebiet eben, was man allein deshalb schon bekämpfen muss. Und dann ist es natürlich ein strategisch wichtiger Ort. Man vermutet, dass vielleicht sogar die Führungsspitze der Hamas noch in Teilen dort ist, dass dort auch Geiseln, weil es eben in den letzten Monaten dort einigermaßen ruhig war, möglicherweise festgehalten werden. 2 Geiseln wurden aus Rafah schon befreit vor ein paar Wochen. Das hat es gegeben. Also das ist ein wichtiger Ort. Und dann kommt eben diese besondere Grenzsituation dazu. Auch den Süden des Gazastreifens will man kontrollieren. Man will besser kontrollieren, was da reinkommt. Und dafür braucht man Rafah, braucht man diesen Grenzort.
Aber wahrscheinlich ist es wie auch bei so vielen anderen Angaben so, es ist nicht wirklich überprüfbar, dass die Führungsspitze der Hamas in den Tunneln unter Rafah sitzt, oder?
Nein, das ist nicht überprüfbar. Es gibt hier eine Figur, die wichtig ist aus israelischer Sicht. Der heißt Yahya Sinwar. Das ist der militärische Chef der Hamas im Gazastreifen. Von dem wird es vermutet. Das ist natürlich auch eine Trophäe, wenn man es mal so sagen will, die Netanyahu will, um dann auch zu verkünden, ja, wir haben der Hamas ihr Haupt genommen. Das ist etwas, den möchte man finden, aber es ist auch durchaus denkbar und es gibt auch Berichte darüber, dass sich hohe Hamas-Funktionäre auch in den letzten Monaten noch abgesetzt haben über die Grenze nach Ägypten und längst nicht mehr im Gazastreifen sind. Also das ist alles völlig offen. Natürlich ist auch in Rafah die Hamas und hat auch dort wahrscheinlich Tunnel. Jetzt gibt es Berichte, eben die ersten habe man gefunden, die werden jetzt zerstört. Auch dort gibt es Waffenlager, auch dort gibt es jetzt Beschuss. In den letzten Tagen gab es Beschuss von dort mit Raketen auf israelische Truppen. Also insofern, ja, die Hamas ist auch da und soll auch dort bekämpft werden. Und wenn man am Ende verkünden will, man habe die Hamas geschlagen, dann muss man nach Rafah rein.
Die sogenannten Evakuierungen, andere sprechen ja von Zwangsumsiedlungen der Palästinenser in Rafah, die haben längst begonnen. Wo sollen die Menschen hin?
Gut, dass du das sagst mit Zwangsumsiedlungen, Vertreibungen, Evakuierung. Das ist natürlich immer so die Frage, wie blickt man darauf? Auf der einen Seite gibt es Flugblätter, die abgeworfen werden. Es gibt Anrufe, es gibt Durchsagen auf Arabisch. Es gibt Nachrichten auf die Smartphones, die Palästinenser haben. Also da wird schon viel dafür getan, damit sich die Bevölkerung in Sicherheit bringen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch immer wieder die Angriffe und möglicherweise haben die eben das Ziel, auch Menschen aus bestimmten Gebieten zu vertreiben. Es wird jetzt ausgewiesen oder es wurde ausgewiesen, eine sogenannte humanitäre Zone. Das ist nordwestlich von Rafah in Al-Mawasi. Das ist Richtung Mittelmeer, Richtung Meer. Da sollen Menschen hin. Das ist ein Gebiet, was relativ wenig besiedelt ist. Israel sagt, da sollen jetzt Zelte aufgebaut werden oder wurden zum Teil schon aufgebaut. Da soll es auch medizinische Versorgung geben. Aber viele, die sich damit auskennen, die haben ganz große Zweifel, dass es gelingt, in diesem Gebiet und jetzt auf die Schnelle 1,3 Millionen Menschen zu versorgen, unterzubringen. Die Vereinten Nationen weisen immer wieder darauf hin, dass zur Definition sicherer Ort in Gaza nicht nur gehört, dass man sicher ist vor den Bomben und vor den Angriffen, sondern dass man auch Versorgung hat mit Wasser, mit Nahrung, mit medizinischer Versorgung. All das ist da vermutlich jetzt noch nicht gegeben, aber die Menschen sollen dorthin, damit sie erstmal aus der Kampfzone raus sind. Und ja, die einen sprechen eben von Evakuierung, die anderen von Vertreibung.
Jan-Christoph, da möchte ich zum Schluss versuchen, einen Bogen zu schlagen. Wir haben zu Beginn unseres Gespräches viel über die Bemühungen um eine Waffenruhe gesprochen und jetzt zum Schluss über die Lage in Rafah, das Vorrücken der israelischen Armee dort. Ist nicht das ganze Gerede, sage ich jetzt mal, über eine Waffenruhe nur Makulatur angesichts dessen, was gerade vor Ort in Rafah passiert?
Ja, wenn man jetzt die jetzige Situation sich anschaut, dann ist das so, ja. Das finden die Menschen, die dort sind und die dort seit Wochen mit Angriffen leben müssen, auch zynisch, wenn man die fragt. Die haben natürlich große Hoffnung. Wie gesagt, gestern gab es Freudentänze, als es die Nachricht gab, die Hamas habe nun endlich eine Waffenruhe, einen Waffendeal akzeptiert. Dann natürlich auch große Enttäuschung jetzt, wo die Kämpfe eben weitergehen, wo Israel vorrückt. Das ist Makulatur, ja. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Erfahrung der letzten Wochen, Monate ist eigentlich, dass wahrscheinlich beide Seiten die Waffenruhe, einen neuen Deal, nicht so richtig wollen. Denn die Hamas, die hat ganz gut leben können mit dem großen Druck, den es jetzt in den letzten Wochen auf Israel, auf diese Art der Kriegführung gab. Und Israel, Netanyahu, hat natürlich ein Problem mit seinen Koalitionspartnern, die jegliche Art von Zugeständnissen an die palästinensische Seite ablehnen und der wahrscheinlich auch gar nicht den Spielraum hatte, tatsächlich einer richtigen Waffenruhe, die auch für die Hamas akzeptabel war, zuzustimmen und deswegen jetzt lieber den Kampf fortsetzt, weil ihm das sein politisches Überleben sichert. Das ist die Situation und das ist natürlich ein total zynisches Spiel, wenn man sich vor Augen hält, wie viele Zivilisten im Gazastreifen jetzt schon gestorben sind, wie viele weitere wahrscheinlich noch sterben werden, wie groß die Zerstörung dort in diesem Gebiet ist. Vom Wiederaufbau kann man ja noch gar nicht reden, daran denkt noch keiner. Das ist natürlich eine fürchterliche Lage und ja, das ist tragisch, dass offenbar eine Waffenruhe mit diesen beiden Kriegsparteien zurzeit nicht zu machen ist. Das ist furchtbar für die Menschen im Gazastreifen.
Danke bis hierhin für deine Einschätzung. Jan-Christoph, wir haben jetzt deutscher Zeit 14.17 Uhr am Dienstagnachmittag. Ich sage das deswegen so genau hinzu, weil wir über ein Kriegsgebiet gesprochen haben, in dem sich wirklich im Moment stündlich die Lage ändern kann. Umso besser, dass wir heute ein bisschen mit dir über die rein nachrichtliche Lage hinausblicken konnten, Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Dafür vielen Dank.
Total gerne, bis bald.
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping reist in diesen Tagen durch Europa und als erstes war er zu Gast in Paris. Da hat man sich dann Geschenke überreicht. Französischen Cognac und seltene Bände des Schriftstellers Victor Hugo für den Gast aus China. Und Xi wiederum brachte Macron unter anderem einen ausgestopften Vogel mit. Ursula von der Leyen kam dann auch noch dazu, der Bundeskanzler aber nicht. Warum nicht? Das klären wir im folgenden Gespräch und hören zunächst den CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart, der das mit der Abwesenheit von Olaf Scholz gestern in Paris gar nicht gut findet.
Der Bundeskanzler hält sich gegenüber China auffallend zurück, er drängt sich unangenehm in den Hintergrund, wie man sagen könnte. Und das fällt uns Deutschen sicherlich in der Europäischen Union eines Tages auf die Füße. Denn wir sind der größte Handelspartner in der EU für China. Aber unsere Wirtschaft ist auch die, die am anfälligsten ist im Blick auf China.
In der Leitung jetzt Steffen Wurzel. Erstmal zu dir, Steffen. Hallo nach Berlin.
Ja, hallo Barbara.
Steffen, ich habe dich heute Morgen angerufen, habe zu dir gesagt, Xi Jinping ist in Europa unterwegs. Es gibt eigentlich viel zu reden. Ich habe viele Fragen. Du bist aber heute eingeplant auf dem CDU-Bundesparteitag, den wir jetzt gerade im Hintergrund auch hören. Und du hast aber sofort zu mir gesagt, auf diesen Anruf habe ich gewartet.
Ja, das war so mein Gedanke, dass ich denke, dass es total interessant ist und auch wichtig ist, über diese Reise von Xi Jinping nach Europa dieser Tage zu blicken. Ist, glaube ich, die erste Reise von ihm seit Ende der Corona-Pandemie und ich finde das von Interesse.
Und deswegen freuen wir uns hier im Podcast-Team, dass du uns sofort zugesagt hast. Die Atmo der Christdemokratinnen und Christdemokraten nehmen wir jetzt mal mit und blenden sie gleich zumindest im übertragenen Sinne raus. Technisch geht es leider gerade nicht. Aber wir wollen uns konzentrieren auf das Verhältnis China und EU. Und wir sind froh, dass du uns zugesagt hast, denn du bist unser China-Experte im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Und wenn wir vielleicht zunächst mal auf die Reiseroute von Xi Jinping gucken, Paris, Belgrad, Budapest. Klingt ja jetzt nicht so ganz naheliegend. Was steckt hinter dieser Route?
Das ist tatsächlich eine hochinteressante Reiseroute, über die nicht nur wir beide jetzt sprechen, sondern ganz viele Expertinnen, Experten in Thinktanks, Fachpolitikerinnen, Fachpolitiker, natürlich auch Journalistinnen, Journalisten, alle, die in dieser China-Bubble, nenne ich es mal, sind, haben da die letzten Tage viel drüber gesprochen, weil man da wirklich viel rein interpretieren kann.
Da gucken wir also ein bisschen genauer hin. Auf der einen Seite ist eine der Führungsmächte in der EU, nämlich Frankreich, das Reiseziel. Klar, da gibt es auch tolle Bilder mit Macron im Élysée-Palast, vor dem Élysée-Palast. Auf der anderen Seite fährt Xi Jinping nach Ungarn, ein Land, das für krasse Verstöße innerhalb der EU steht, bei Bürgerrechten, bei der Rechtsstaatlichkeit. Wie passt das bitte schön zusammen?
Ja, das ist interessant, wenn man sich das anschaut. Frankreich, eine Regierung von Emmanuel Macron und seinem Team, versteht sich ja als ausdrücklich europafreundlich, versteht sich als moderne Regierung für ein modernes Land, progressiv, heterogen ist Frankreich durch und durch eine demokratische und zivilgesellschaftlich starke Gesellschaft. Dann haben wir Ungarn mit einer Regierung unter Viktor Orban, die in vielerlei Hinsicht quasi gegenteilig auftritt, also europaskeptisch, gelinde gesagt, zunehmend auch antidemokratisch und autoritär unterwegs. Orban hat sich immer wieder als China-freundlich auch dargestellt. Vielleicht, wenn wir dabei bleiben bei Ungarn, dass Xi Jinping, Chinas Staats- und Parteichef, jetzt nach Ungarn reist, ist absolut nachvollziehbar. Das kann man werten als eine Art, ja, ich würde sagen, eine Hand wäscht die andere. Also aus chinesischer Sicht, ihr in Ungarn legt in Europa und auch in internationalen Gremien immer wieder ein gutes Wort für uns ein, für uns Chinesen, für uns chinesische Führung. Ihr verhindert in der EU ein allzu überhartes Vorgehen in der Europäischen Union und dafür belohnen wir euch mit so einem Besuch von Xi Jinping, der auch in den letzten Monaten oder generell China hat in den letzten Monaten immer wieder Direktinvestitionen in Ungarn angekündigt. Beispiel BYD, dieser chinesische Autokonzern, bei uns bekannt unter BYD. Die wollen ein E-Auto-Werk in Ungarn bauen. Rieseninvestitionen. Da kann sich Viktor Orban auf die Schulter klopfen. Jetzt Frankreich, da kann man auch sagen, Frankreich, da hat Xi Jinping auch knallharte wirtschaftliche Interessen. Die Europäische Union prüft gerade Strafzölle gegen Importe chinesischer Billig-E-Autos oder generell gegen chinesische E-Autos. Und das versucht die französische Regierung durchzusetzen auf EU-Ebene und China versucht das zu verhindern.
Ließe sich denn nicht auch sagen, weil wir kommen ja natürlich gleich auf Deutschland zu sprechen und warum Olaf Scholz nicht dabei war, dass Frankreich unterm Strich einen etwas softeren Kurs Peking gegenüber fährt?
Also im Vergleich zu Deutschland ist es auffällig, würde ich sagen, dass man viel mehr aus chinesischer Sicht rein interpretieren kann. Das hat mir ein Bekannter aus dieser China-Bubble vorhin nochmal gesagt. Er meinte, naja, aus chinesischer Sicht ist die französische China-Politik immer so im Fluss. Also da kann man viele Punkte holen. Ein Beispiel ist sicherlich, als Emmanuel Macron das letzte Mal in China war, reiste er zurück und gab ein Interview, wo er sich so ein bisschen, ja, abschätzig geäußert hat in Sachen Taiwan, wo er so meinte, naja, im Grunde ist das, was in Taiwan passiert, also die Frage, ob Taiwan, ob es da zum Krieg kommt, ob China dazu aggressiv auftritt, das ist im Grunde eine asiatische Geschichte, da sollten wir uns raushalten. So wurde das zumindest interpretiert. Da freuen sich natürlich die Chinesen. Ich glaube, wirklich die große Unterscheidung in der Wirtschaftspolitik gibt es gar nicht allzu sehr zwischen Deutschland und Frankreich in Bezug auf China, weil letztlich geht es darum, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, das eigene Land wirtschaftlich stabil zu halten, Arbeitsplätze zu sichern. Das machen die Franzosen genauso, wie es die Deutschen auch machen.
Dann gucken wir mal auf die dritte Station, nämlich Serbien. Ein Land, das gerne in die Europäische Union möchte, aber noch nicht einmal Kandidatenstatus hat. Wie kommt dieses Reiseziel zustande?
Alexander Vučić, der serbische Präsident, gilt in China als enger Verbündeter. Als enger Verbündeter gilt auch das ganze Land. Wir haben hier im Podcast an dieser Stelle schon mal über diese Bezeichnung Haupangyo oder Laupangyo gesprochen. Guter alter Freund des chinesischen Volkes wird immer dann zu einem gesagt, wenn man sehr China-freundlich auftritt. Serbien ist noch mal eine Stufe mehr. Da sagt man in China Tiergampangyo. Das heißt sowas wie der eiserne Freund. Ja, das sind so Staaten wie Pakistan, die sozusagen ganz eng stehen an der Seite der kommunistischen Staatsführung. Das ist aber auch Serbien aus Sicht der Chinesen. Das liegt auch wieder daran, dass Serbien eben nicht gerade besonders auf Kurs der demokratisch regierten westlichen Staaten ist, sondern immer mal wieder auch zu so autoritären Tendenzen neigt, auch sehr russlandfreundlich ist. Und dann natürlich die große Frage Kosovo und Taiwan. Was haben diese beiden Orte miteinander zu tun? Die Volksrepublik China behauptet, Taiwan ist ein Landesteil von uns. Das wird von Serbien ausdrücklich so bestätigt. Also Alexander Vučić hat neulich im chinesischen Staatsfernsehen das genau so gesagt, dass für ihn Taiwan natürlich Teil der Volksrepublik China ist. Und umgekehrt erkennt die chinesische Staats- und Parteiführung die Unabhängigkeit des Kosovos nicht an. Also ganz im Gegenteil, auf chinesischen Landkarten ist der Kosovo immer noch ein Teil Serbiens und das gefällt natürlich dann einerseits den Politikern in Serbien, dass es eben auf chinesischer Seite so ist und genau umgekehrt mit Taiwan auch.
Also jetzt wird hinterher für mich ein Schuh draus, aber muss man in der politischen Analyse auch erstmal drauf kommen, dass es eine gegenseitige Interessenverknüpfung bei der Taiwan-Frage wie auch im Kosovo-Konflikt geben könnte.
Aber ja, weil man eben sagt, okay, da ist ein Landesteil, der sich abspalten will, ja, also jetzt mal, ob das stimmt oder nicht, ist eine andere Frage, aber das wird eben so in einen Pott geschmissen und wird gesagt, genauso wie wir nicht anerkennen, dass euer Landesteil unabhängig ist, erwarten wir das auch umgekehrt und da treffen sich eben diese beiden Interessen.
Ja, ansonsten habe ich gerade noch gedacht, herrlich, dich Mandarin sprechen zu hören. Bin ich eigentlich auch für mehr chinesischen Podcast, vorausgesetzt, dass du uns übersetzt. Ich hatte es auf dem Zettel, dich auch noch mal konkret nach Olaf Scholz zu sprechen und mache jetzt doch noch mal einen kleinen Sprung zurück in der Hoffnung, dass alle uns folgen können. Denn es war ja doch ein ziemlich großes Gesprächsthema gestern und auch heute noch, dass der Olaf Scholz in Paris nicht dabei war bei diesem großen Treffen. Macron, Xi Jinping, Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, ist nach Paris gereist und der deutsche Kanzler war im Baltikum. War das eine kluge Entscheidung?
Also man muss eben dazu sagen, dass Emmanuel Macron, dass die französische Regierung Olaf Scholz noch eingeladen hatte. Wie man hört, relativ kurzfristig, komm doch dazu, wenn du möchtest. Ich hatte auch erst gedacht, das wäre doch eigentlich eine super Idee, hätte doch super gut gepasst. Ich war dabei gestern auf dieser Baltikum-Reise von Olaf Scholz und da haben mir alle gesagt, also in Lettland und auch in Litauen, Journalistinnen, Journalisten vor Ort, diese Reise sei schon sehr, sehr lange bekannt und man habe sehr hohe Erwartungen, ne, aus Sicht der drei baltischen Staaten, der drei kleinen baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen, ist so ein Besuch eines deutschen Bundeskanzlers symbolisch und auch inhaltlich bedeutend. Da hätte man es als großen Affront gewertet, wenn Olaf Scholz kurzfristig abgesagt hätte. Allerdings kann man auch sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ne? Also ich glaube schon, dass es, wenn es wirklich im Interesse der Bundesregierung gewesen wäre, davor oder danach hätte man auch sicherlich noch einen Abstecher nach Frankreich einschieben können. Der Sache hätte es bestimmt gedient, weil Xi Jinping und die chinesische Führung ganz grundsätzlich immer versuchen, unilateral, also mit einem Partner, einer Regierung, direkt vis-à-vis zu verhandeln. Dieses, wir setzen uns als Europa zusammen an einen Tisch, wir wollen eine gemeinsame europäische Lösung für Dinge finden, zum Beispiel auch in Sachen China-Politik, das ist den Chinesen total suspekt, das wollen die nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, es hätte der Sache sicherlich gut getan, wenn Olaf Scholz es irgendwie hätte einrichten können, dort dabei gewesen zu sein.
Und dann eben auf der anderen Seite die Perspektive der Balten, die natürlich in einer ganz anderen Bedrohungslage sich fühlen gegenüber Russland, als wir es hier in Mitteleuropa tun oder in Westeuropa.
Die übrigens auch sehr China-skeptisch sind. Das ist noch eine interessante Pointe. Vor allem Litauen ist enorm China-skeptisch, weil man eben sagt, im Grunde ist das wie bei der russischen Führung, also dieser autokratische und imperialistische Style, den man in Russland sieht, den gäbe es auch in China und das müsse man im Rest Europas endlich mal anerkennen.
Und damit sind wir nämlich auch noch mal beim Dreieck Europa, Russland, China, nachdem ich eben den Purzelbaum zurückgeschlagen habe, jetzt wieder eine Rolle vorwärts. Denn China hat natürlich ja auch eine ganz wichtige Rolle in dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Und zwar insofern, als dass China Dual-Use-Güter liefert. Also Güter, die sowohl für die zivile als auch für die militärische Nutzung einsetzbar sind. Waffen aus China an Russland. Welches Interesse hat Peking derzeit im Ukraine-Krieg?
Wirtschaftlich profitiert China enorm vom russischen Angriff auf die Ukraine. Vor allen Dingen, weil die demokratisch regierten Staaten in Europa, aber andernorts auch in der Welt, ja Sanktionen verhängt haben gegen Russland, gegen die russische Wirtschaft, gegen die russische Staatswirtschaft. Die Chinesen profitieren davon, weil sie jetzt zum Beispiel billiger und in größerer Menge an Erdgas, an Erdöl kommen und auch chinesische Exporte, also Produkte, Autos, Maschinen ganz viel, aber auch Alltagsprodukte werden viel, viel stärker von China nach Russland verkauft als vor Kriegsbeginn. Also das zeichnet sich ganz deutlich ab, dass die Chinesen da finanziell und wirtschaftlich von profitieren. Viel wichtiger aber, finde ich, das wird oft unterschätzt, ist der geopolitische Faktor. Also geopolitisch, geostrategisch passt das volle Kanne rein ins chinesische Bild. Was demokratisch regierte Staaten schwächt, vereinfacht gesagt, das hilft China. Und wenn autokratische Staaten wie zum Beispiel Russland und China, aber auch so Länder wie Iran und Nordkorea würde ich dazu zählen, wenn die zusammenhalten, dann dient das der chinesischen Sache, so würde ich das formulieren. Und ganz insbesondere alles, was gegen die USA geht und Russlands Kurs, das sagen die Russen ja auch, dass sie das vor allem die USA als großen Gegner sehen, das gefällt den Chinesen natürlich auch, wurde auch in den letzten Monaten immer wieder bekräftigt. Und vielleicht das noch kurz. Russlands Staatschef Wladimir Putin wurde ja heute in eine neue Amtszeit eingeschworen. Seine erste Auslandsreise wird nach China gehen. Noch in diesem Monat wird das erwartet, dass Wladimir Putin zu Xi Jinping nach Peking fährt.
Und da werden wir garantiert wieder drüber sprechen. Vielleicht auch mit dir, Steffen Wurzel aus Berlin. Danke, dass du dir für uns heute die Zeit genommen hast im Podcast.
Gerne.
Und da wir ja jetzt so viel CDU im Hintergrund gehört haben, sei mir noch kurz der Hinweis erlaubt. Gestern haben wir mit Katharina Hamberger über den CDU-Parteitag, den ersten Tag, gesprochen. Auch eine ganz interessante Analyse zur deutschen Oppositions- und Innenpolitik. Natürlich nachzuhören bei uns in der DLF-Audiothek-App oder auf unserer Website. Und jetzt tschüss nach Berlin.
Ciao.
Bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Die Redaktion heute hatte Justina Bronska und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Tschüss und bis bald.